SRF 3.
Mehr Übernachtungen in der Schweiz. Die Angst der Touristiker vor Annulationen war bisher unbegründet. Harte Kritik an Italien. 14 Jahre nach dem G8-Gipfel in Genua fällt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein klares Urteil. Warnung vor einer dauerhaften Wirtschaftskrise. Der IWF ermahnt, einzelne Staaten Reformen anzupacken. Und das Wetter, es bleibt auch morgen im ganzen Land sonnig. Info 3 mit Karin Britsch. Sie sahen ihre Existenz bedroht, die Schweizer Hoteliers. Nun zeichnet die Statistik ein etwas weniger düsteres Bild. Die Zahl der Übernachtungen in der Schweiz ist im Februar nämlich nicht zurückgegangen, sondern deutlich gestiegen, um 6% auf über 3 Millionen. Mehr dazu weiß Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Die Angst war groß, nachdem die Nationalbank den Euro-Mindestkurs Mitte Januar aufgegeben hatte. Denn die Destination Schweiz wurde für Gäste aus dem Euroraum über Nacht viel teurer. Deshalb blieben möglicherweise kurzfristige Reservationen aus. Die zumeist schon im vergangenen Jahr gebuchten Skiferien in den Schweizer Bergen wurden aber nur in seltenen Fällen abgesagt. Christoph Juhn, Chef des Branchenverbands Hotellerie Suisse.
Wir sind freudig überrascht. Es haben offensichtlich ganz wenig Stornierungen stattgefunden. Hingegen, was uns dann im Sommer erwartet, da werden wir doch noch einiges tun müssen, um die Gäste dann in die Schweiz zu bringen.
Dabei spielt aber nicht nur der Euro-Franken-Wechselkurs eine Rolle, sondern auch die Konjunktur. So buchten beispielsweise Touristen aus Deutschland im Februar knapp 4% mehr Hotelübernachtungen als vor einem Jahr, trotz des generell hohen Preisniveaus in der Schweiz. Und das stimmt zuversichtlich.
Es beginnt das Konjunkturpflänzchen Deutschland wieder etwas zu blühen. Und das erklärt auch das erfreuliche Resultat aus Deutschland.
Erfreulich sind auch die Wachstumsraten außerhalb des Euroraums. Gäste aus Brasilien beispielsweise verbuchten ein Plus von mehr als 50% bei den Übernachtungen. Hotellerie Suisse führt das auf besondere Werbeanstrengungen zurück. Auch aus den USA kamen wieder mehr Touristen. Die größten Wachstumsmärkte für die Schweizer Hotellerie liegen indes in Asien. Gäste aus China, Korea oder Indien sorgten für zweistellige Zuwachsraten im Februar. Es ist aber ein Wachstum auf bescheidenem Niveau. Es vermag einen allfälligen tiefen Einbruch in Europa nicht zu kompensieren.
Gleich schauen wir nach Italien und fragen, warum unser Nachbarland wegen Folter verurteilt wird. Zuerst jetzt aber zu den Nachrichten. Thomas Fuchs hat einen Ausblick zur Weltwirtschaft und dieser ist nicht besonders rosig.
Der Internationale Währungsfonds warnt vor einer dauerhaften Krise beim weltweiten Wirtschaftswachstum. Potenziell betroffen seien sowohl die Industrie als auch die Schwellenländer, heißt es in einer neuen Studie. Der IWF schlägt den einzelnen Staaten vor, angepasste strukturelle Reformen anzupacken. Unter anderem sollen so negative Folgen der Überalterung abgewendet werden. Auch die Geldpolitik müsse mithelfen, dass Wirtschaftswachstum möglich bleibe. Eine wichtige Rolle schreibt der IWF privaten Investoren zu. In den USA hat ein weiterer Parlamentarier seine Ambitionen für die Präsidentenwahl angemeldet. Der republikanische Senator Rand Paul will im November 2016 Nachfolger des Demokraten Barack Obama werden. Vor dem 52-jährigen Augenarzt Paul hatte bereits der republikanische Senator Ted Cruz seine Kandidatur angekündigt. Beide gelten als Anhänger der radikalen Tea Party-Bewegung am rechten Rand der Partei. Der italienische Außenminister Paolo Gentiloni spricht sich für ein breiteres militärisches Vorgehen gegen islamistische Terrorgruppen aus. Europa müsse mehr tun, um Christen in Afrika und in arabischen Ländern zu schützen, sagte Gentiloni in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera. Italien selbst sei beispielsweise bereit, somalische Soldaten auszubilden und sie so besser auf den Kampf gegen die Terrorgruppe Al-Shabaab vorzubereiten. Die Europäische Union stellt 2,5 Millionen Euro Soforthilfe bereit für palästinensische Flüchtlinge in Syrien. Mit dem Geld sollen Hilfsgüter für 18.000 Menschen im Flüchtlingslager Jarmuk beschafft werden. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte das Lager im Süden von Damaskus vor knapp einer Woche mehrheitlich unter ihre Kontrolle gebracht. Die Menschen hätten weder Lebensmittel noch Medikamente, meldet die UNO. In den Niederlanden ist ein Fleischgroßhändler wegen Betrugs zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht befand ihn für schuldig, mindestens 330 Tonnen Pferdefleisch in den Handel gebracht zu haben, das als teureres Rindfleisch deklariert war. Mit Pferdefleisch versetztes Rindfleisch war im Januar 2013 in Großbritannien in Lasagne entdeckt worden. Bei den Ermittlungen kam ans Licht, dass über 500 Läden in mehreren EU-Staaten vom Betrug betroffen waren. Auch in der Schweiz waren einzelne Produkte betroffen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.278 Punkten plus 1,6%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 04,55 gehandelt, der Dollar zu 96,26 Rappen.
Info 3 Abend.
Es waren wüste Bilder, die 2001 um die Welt gingen, während und nach dem G8-Gipfel in Genua. Polizisten und Demonstranten prügelten sich und vor allem Demonstranten wurden verletzt, einer sogar getötet. Ein Mann, der damals schwer verletzt wurde, klagte dann am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und bekam nun Recht. Er erhält 45.000 Euro Genugtuung. Zudem wird Italien wegen Folter verurteilt. Ich fragte unseren Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini, wie das Europäische Gericht das Urteil begründet.
Nun, der Begriff Folter gilt vor allem für die Polizeirazzia in der Schule Diaz. Da war eine Spezialtruppe von 400 Polizisten, die meisten von ihnen maskiert, eingedrungen. Und diese Spezialpolizisten schlugen auf alle ein, die ihnen begegneten, auch auf jene, die sich zum Schlafen hingelegt hatten. Sie schlugen mit Fäusten und Stöcken auf sie ein, zerrten sie an den Haaren, gaben ihnen Tritte, verletzten sie. Tatsache ist aber, dass sich in dieser Kaserne keine vermummten Chaoten und Spontis befanden, die tagsüber in den Straßen den Ordnungskräften Schlachten geliefert, Läden und Banken und so weiter beschädigt hatten. In der Schule befanden sich friedliche Demonstranten. Festgehalten wird im Übrigen im Urteil, dass es Italien an einer Strafnorm fehle, die es erlaubt, Folter angemessen zu bestrafen.
Weshalb fehlt es denn an dieser Grundlage?
Man hatte es bisher nicht für nötig gehalten, denn das könnte ja ein schlechtes Licht auf Ordnungskräfte werfen. Und diese waren in den Jahren des blutigen Terrors, schwarzer wie roter Terror, in den 70er Jahren unerlässlich gewesen, um trotz alledem in Italien Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Carabinieri, Finanz und andere Polizisten, die Staatspolizei zum Beispiel, werden auch rituell gerne in Italien als Stützen der Demokratie gepriesen. Korruptions- und Brutalitätsfälle unter Polizisten werden bagatellisiert.
Rolf Pellegrini, dieser Fall von Genua, der liegt ja nun 14 Jahre zurück. Warum hat es denn eigentlich so lange gedauert bis zu diesem Urteil jetzt?
Weil zunächst mal in Italien die Rechtsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden und die italienische Justiz sich nicht durch große Speditivität auszeichnet. Und außerdem stand da viel auf dem Spiel. Die Schlägerpolizisten hatten viel Unterstützung bekommen von der Rechten, von Ex-Faschisten und von jenen, die meinen, Kritiker am globalen System müssten immer und mit allen Mitteln mundtot gemacht werden. Die Polizisten verteidigten sich, sie hätten Molotow-Cocktails und Schlaginstrumente in der Schule gefunden. Das war erstunken und erlogen. Die Waffen und Bomben waren in der Tat von der Polizei selbst dort platziert worden, wie nachher einige zugaben. Der Ex-Capo der Polizei wurde zunächst wegen Anstiftung zu falscher Zeugenaussage verurteilt, dann wieder freigesprochen. 2008 wurden 13 Polizisten dennoch verurteilt, 2012 aber dann einige Urteile gegen die Oberen bestätigt, indessen 9 Polizisten kamen wegen Verjährung frei.
Sagt Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini.
Info 3 Abend.
Normalerweise sind regionale Wahlen Nebenschauplätze. Anders in Andalusien. Die Ergebnisse der jüngsten Regionalwahlen vor einigen Tagen sorgen in ganz Spanien für Unruhe. Denn der Ausgang in Andalusien zeigt deutlich, was Spanien im Herbst blühen könnte. Dann wird ein nationales Parlament gewählt. Martin Durre.
In Spanien ist die Zeit der Alleinherrschaft großer Parteien vorbei. Aber für Bündnisse ist die Auswahl nicht groß und für die Traditionsparteien eher unbequem. Zuvorderst stehen die beiden jungen Parteien, Podemos, die Linke und bekanntere, und Ciudadanos, Bürger auf Deutsch, die rechts der Mitte operiert. Beide leben politisch von ihrem Nein zur heutigen Politik, von ihrem Nein zu Sozialisten und Konservativen. In Andalusien wurde Podemos jüngst drittstärkste Kraft. Ein Bündnis mit den Sozialisten schlossen die Spitzenkandidatin Teresa Rodríguez und die nationale Parteiführung in Madrid vor den Wahlen aus. Rodríguez sah keinen Grund, hinterher von diesem Kurs abzuweichen und stellte harte Forderungen an die Sozialisten. Die Parteiführung in Madrid wurde nervös. Man wiegelte ab, plötzlich gab es Verhandlungsspielraum. Realpolitik schien die jungen Polterer eingeholt zu haben. Man war offenbar nicht sicher. Blockade gleich zu Beginn oder Unterstützung des verhassten Gegners? Die Antwort bleibt offen. Der Parteichef ruderte gestern zwar zurück und gab sich wieder unnachgiebig. Er schickt aber dennoch einen Vertrauensmann nach Sevilla, der bei den Verhandlungen dabei sein muss. Der Eindruck bleibt, dass der jungen Protestpartei die klare Linie fehlt. Aber das ist nicht nur eine Schwäche von Anfängern. Bei den Konservativen, der Partei von Ministerpräsident Rajoy, sind nach dem Absturz in Andalusien Saalschlachten ausgebrochen. Niemand wollte schuld sein am schlechtesten Resultat der letzten 25 Jahre. In der Verzweiflung und Ratlosigkeit stürzt sich jeder auf den Nächsten. Man zerfleischt sich, man setzt sich ab. Parteichef Rajoy zieht derweil an seiner Zigarre und wartet auf eine Eingebung. Was er tun soll, weiß er nicht. Auf wen er hören soll, offenbar auch nicht. Heute rief er das oberste nationale Führungsgremium der Partei nach Madrid. Seit 2 Jahren hat dieses nicht mehr getagt. Rajoy beschwört eine Einheit, die es ganz offensichtlich nicht mehr gibt. Und er klammert sich weiter an die Parolen vom Ende der Krise und dem wirtschaftlichen Aufschwung, an die wohl auch in seiner Partei nicht alle glauben. Und die Skandale, die Korruption, da möge man dem Volk doch glaubhaft machen, man sei selbst empört und schockiert. Am 24. Mai wird das Volk antworten. An diesem Tag sind Regional- und Gemeindewahlen und die Umfragewerte sind für die Regierungspartei miserabel. Das waren sie in Andalusien schon. Noch eine Lehre aus dem Süden, die in der Hauptstadt für Unruhe sorgt.
Etwas bessere Tourismuszahlen in der Schweiz, ein bemerkenswertes Folterurteil in Italien und Zukunftsängste in Spanien. Das war Info 3 am Dienstag. Heute verantwortlich Yvonne Lambricker und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.